Das ist ein Podcast von Schweizer Radio Dieres. Weitere Informationen finden Sie auf www.dieres.ch.
Von wegen frei und fair. Europäische Wahlbeobachter kritisieren die russischen Präsidentenwahlen. Im Tagesgespräch dazu die Analyse mit dem russischen Politologen Andrei Sargowski. Vor dem Besuch der amerikanischen Außenministerin im Nahen Osten. Die israelische Armee zieht sich nach tagelangen Gefechten aus dem Gazastreifen zurück. Mehr Güter auf die Schiene. Der Nutzfahrzeugverband ASTAG verlangt erneut die Teilprivatisierung der defizitären SBB Cargo. Schwindelerregende Rohstoffpreise. Den Zuger Rohstoffkonzern Xstrata freut's. Er legt beim Umsatz und Gewinn zu wie noch nie. Am Mikrofon Daniel Hubacher mit den Nachrichten. Georg auf der Mauer.
Sieger der Präsidentenwahl in Russland ist nach der Auszählung fast aller Stimmen Dmitri Medvedev. 70% haben nach offiziellen Angaben die Stimme gegeben. Opposition und Wahlbeobachter kritisieren die Wahlen allerdings als unfair und nicht frei. Auslandredaktorin Brigitte Zink.
Die europäischen Wahlbeobachter kritisierten vor allem die Ungleichbehandlung der Kandidaten in den Medien. Medvedevs Konkurrenten hätten bloß zu Randzeiten Sendezeit in den staatlichen Fernsehkanälen erhalten. Diese Ungleichbehandlung stelle die Fairness der Wahlen als Ganzes in Frage, sagte Andreas Gross, Leiter der Europaratsdelegation, an einer Pressekonferenz. Gross bezeichnete aber die Wahl ausdrücklich auch als Ausdruck des Wählerwillens. Es sei deshalb zu einfach, von Wahlmanipulationen zu sprechen. Konkret heißt dies, die Wahlbeobachter gehen davon aus, dass Dmitri Medvedev auch ohne die bemängelten Wahlverstöße ein gutes Resultat erzielt hätte. Die russische Menschenrechtsorganisation Golos hatte bereits gestern beklagt, dass den Wahlbeobachtern im europäischen Teil Russlands der Zutritt zu den Wahllokalen verwehrt worden sei. Kommunistenchef Gennadi Sjuganov gab an, Beweise für eine Reihe von Wahlverstößen zu haben. Und die liberale Opposition, die wegen Wahlausschluss und interner Streitereien nicht mehr schlagkräftig ist, will das Wahlresultat ebenfalls anfechten.
Nach tagelangen Gefechten haben sich die israelischen Bodentruppen weitgehend aus dem Gazastreifen zurückgezogen. Beobachter vermuten, der Rückzug habe mit dem Besuch von US-Außenministerin Condoleezza Rice zu tun, der für heute angekündigt ist. Ein Hamas-Sprecher sagte nach dem Rückzug der israelischen Soldaten, man habe den Feind besiegt. Trotzdem dauert die Gewalt im Nahen Osten weiter an. So feuerten militante Palästinenser am frühen Morgen erneut 2 Raketen auf die israelische Stadt Ashkelon ab. Und im Westjordanland erschoss ein Siedler einen 15-jährigen Palästinenser. Die Justiz in der Schweiz ist zwar kompliziert, unübersichtlich und teuer. Darum wurde sie letztes Jahr neu organisiert. Nun haben die 3 höchsten Gerichte der Schweiz eine erste Bilanz gezogen. Darin kommen sie zum Schluss, der Start der neuen Bundesrechtspflege ging ohne Probleme über die Bühne. Allerdings die Integration des Eidgenössischen Versicherungsgerichts ins Bundesgericht habe noch nicht die erhoffte Entlastung gebracht, heißt es im Geschäftsbericht. Die Fälle hätten zugenommen. Von einem schwierigen, aber erfolgreichen Jahr spricht das Bundesverwaltungsgericht. Und das Bundesstrafgericht schließlich meldet, dass bei der Strafverfolgungsbehörde des Bundes, der Bundesanwaltschaft, deutliche Fortschritte erkennbar seien. Der Schweizerische Nutzfahrzeugverband ASTAG verlangt eine Teilprivatisierung des defizitären SBB-Güterverkehrs Cargo. Dies würde helfen, den alpenquerenden Güterverkehr auf die Schiene zu verlagern, ist der ASTAG überzeugt, ein Verkauf ans Ausland sei zu verhindern. Es brauche aber eine Abkehr von politischen Vorgaben, die zu Defiziten führten. Im letzten Jahr nahm der Gütertransport auf der Straße um 10% zu, jener der Bahn blieb praktisch unverändert. Die Schweizer Bevölkerung beherrscht im Durchschnitt 2 Fremdsprachen. Damit steht sie in Europa an 3. Stelle, hinter Luxemburg und den Niederlanden. Zu diesem Ergebnis kommt eine Studie des Nationalen Forschungsprogramms. In der Deutschschweiz rangiert Französisch vor Englisch, in der Schweiz liegen Hoch- und auch Schweizerdeutsch vor Englisch und im Tessin Französisch vor Deutsch. Frauen verdienen im öffentlichen Sektor, also bei Bund, Kantonen und Gemeinden, im Schnitt immer noch deutlich weniger als Männer. Das zeigt eine Statistik über die Löhne im öffentlichen Sektor. Demnach haben Frauen im vorletzten Jahr etwa bei den Kantonen im Schnitt gut 6.600 Franken verdient, Männer gut 8.100 Franken. Und beim Bund verdienten Frauen etwa 6.100 Franken, Männer fast 7.000 Franken. Gute Schneeverhältnisse und schönes Wetter zum Jahreswechsel und im Februar haben dem Sportfachhandel gute Umsätze gebracht. Der Verband Schweizer Sportfachhandel rechnet für die laufende Wintersaison mit einem Umsatzwachstum von fast 20%. Die besten Ergebnisse seien etwa bei Helmen und Schneesportbrillen erzielt worden. Trotzdem warnt der Verband von einer zu optimistischen Einschätzung. Das Saisonergebnis 2007-2008 liege nur leicht über dem Fünfjahresvergleich. Der Zuger Rohstoffkonzern Extra hat letztes Jahr 13% mehr Gewinn gemacht, nämlich 5,5 Milliarden Dollar. Extrata profitierte unter anderem davon, dass weltweit mehr Kohle, Nickel, Zink und Platin gefördert wurden. Extrata mit seinen 43.000 Angestellten ging aus der Gruppe von Mark Rich hervor. Der russische Gaskonzern Gazprom reduziert seine Lieferungen an die Ukraine um ein Viertel. Ein Sprecher von Gazprom sagte, die Gaslieferungen könnten nicht einfach weitergeführt werden, wenn dafür nicht bezahlt werde. Er betonte, die Kunden von Gazprom innerhalb der Europäischen Union seien von der Maßnahme nicht betroffen. Die staatliche ukrainische Gesellschaft hat die Lieferreduktion bestätigt. Der britische Sänger und Komponist Les Humphries ist tot. Der Gründer der Popgruppe Les Humphries, Sänger, starb mit 67 Jahren bereits am 26. Dezember in einem Spital in Südengland, wie sein Bestatter sagte. Die Les Humphries Singers waren Anfang der 70er Jahre mit Hits wie Mamalou und Kansas City bekannt geworden.
Russland am Tag danach, wo heute noch alles so ist wie gestern. Der neue Präsident sagt nicht viel Neues, deshalb wurde er auch gewählt. Stimmen und Stimmungen aus Moskau und im Tagesgespräch die Analyse mit dem russischen Politologen. Dann in unserer Sendung: Israel und die Hamas bekämpfen sich bis aufs Blut. Fragt sich, was die amerikanische Außenministerin dem entgegenzusetzen hat. SBB Cargo muss dringend aus den staatlichen Fesseln entlassen werden, meint der Lastwagenverband ASTAG. Die SBB schüttelt energisch den Kopf. Die hohen Rohstoffpreise spülen den Bergbaukonzernen fette Gewinne in die Taschen, belasten aber die Schweizer Maschinenindustrie. Die Ölbarone von Texas wollten bis jetzt nicht viel vom Umweltschutz hören. Doch mit dem Wandel im Weißen Haus werden sie wohl bald fühlen müssen. Die SRG will das friedliche Zusammenleben von Schweizern und Ausländern fördern und organisiert eine Themenwoche. Russland hat also, wie es alle vorausgesagt haben, Dmitri Medvedev mit 70% der Stimmen gewählt. Die Kritik der externen Beobachter am Wahlverlauf scheint Moskau wenig zu stören. Dort übte sich der frisch gewählte Präsident schon mal in seiner neuen Rolle vor Massen und Medien. Max Schmid.
Die Wahlnacht ist perfekt inszeniert. Aus allen Teilen Russlands hat der Kreml Jugendliche zu einem Rock- und Popkonzert auf dem Roten Platz eingeladen. 35.000 sind gekommen. Russland voran steht auf dem Megabildschirm auf dem Podium. Wir werden siegen und die Geschichte unseres großen Landes schreiben, heißt es im Lied. Die Show beginnt kurz, nachdem die Fernsehkanäle verkündet haben, der Kandidat Putins könne mit gegen 70% der Stimmen rechnen. Nur das Wetter spielt nicht mit. Es ist kalt und schneit, als der Wahlsieger zusammen mit seinem politischen Ziehvater Putin über einen abgesperrten Teil des großen Platzes schreitet, hin zum Konzertpodium, auf dem sich der sonst eher scheu wirkende 42-jährige Medvedev, ein Rockmusikfan, offensichtlich wohlfühlt.
Привет, Россия! Привет, Москва!
Der heutige Tag habe die Chance eröffnet, die Entwicklung der letzten 8 Jahre fortzusetzen und die Lebensqualität der russischen Bevölkerung zu verbessern, sagt Medvedev.
У нас есть шанс развиваться так, как мы развивались последние годы, крепить стабильность.
Putin seinerseits gratuliert seinem Schützling und betont, dieser Sieg sei eine Verpflichtung.
Но такая победа ко многому обязывает.
Putin, Putin, tönt es über den Platz. Der Sieg Medvedevs zeigt, dass wir in einem demokratischen Staat mit einer effektiven, verantwortungsvollen und aktiven Bürgergesellschaft leben, sagt Putin. Dieser Satz muss all jenen wie Hohn in den Ohren geklungen haben, die nicht glauben wollen, dass dies eine demokratische Wahl war, die den Druck beklagen, der auf die Leute ausgeübt wurde, und die Zahlen bezweifeln, die die Medien verkünden. Auf den drei nationalen, staatlich kontrollierten Fernsehkanälen ist gestern Abend bei der Diskussion jedoch kein Hauch von Zweifel zu hören, dass die Präsidentenwahlen demokratisch, frei und fair waren.
И главное, что это те самые идеи, которые нам позволят модернизировать страну.
In den Studios von Ostankino wechseln Politiker der Putin-Partei und kremlfreundliche Politologen von einem Sender zum anderen, preisen die einmalig hohe Wahlbeteiligung von 70%, die moralische Autorität Putins und die Pläne Putins zur Modernisierung des Landes. Wir bekommen mit Putin eine hocheffiziente Regierung und das ist neu für Russland, sie wird ebenso populär sein wie der Präsident das heute ist. Das ist wunderbar, schwärmte der Chefredaktor der Wochenzeitung Profil, Leontjev. Kurz nach Mitternacht stellt sich der neu gewählte Präsident der Presse. Jeans und Pullover des Rockkonzerts hat er gegen einen dunkelblauen Anzug und ein offen getragenes Hemd ausgetauscht. Dmitri Medvedev wirkt jung, freundlich und kompetent. Die erste Aufgabe sei es nun, die Konturen, wie er sagte, der neuen Regierungsmacht festzusetzen. Dazu habe er 2 Monate Zeit. Die Amtsübergabe soll am 7. Mai stattfinden. Wie schon auf dem Roten Platz dankte er seinen Gegenkandidaten, dem Kommunisten Zyuganov und dem Nationalisten Schirinowski, und lobte sie, vermutlich ohne Ironie, als 2 Leute am Himmelsgewölbe der russischen Politik. Kein Zweifel lässt Medvedev daran, dass er den Kurs von Putin weiterführen werde. Das würden er und Premier Putin zusammentun. Als Freunde, als Partner, die einander vertrauten, wobei jeder seinen Verantwortungsbereich haben werde. Doch zusammenziehen wollen die beiden Männer, die in Zukunft Russland gemeinsam regieren wollen, dennoch nicht.
Офисом президента, его постоянным местом нахождения является Кремль.
Der permanente Arbeitsort des Präsidenten sei der Kreml. Der permanente Arbeitsort des Premiers bleibe das Weiße Haus.
Aus Moskau, Max Schmid. Im Tagesgespräch kommen wir auf das Thema zurück und fragen einen russischen Politologen, was wohl vom neuen russischen Präsidenten Medvedev zu erwarten ist. Nach tagelangen heftigen Gefechten mit vielen Toten und Verletzten im Gazastreifen haben sich die israelischen Truppen also zurückgezogen. Das Ziel der Offensive, nämlich den Raketenbeschuss des Landes aus dem Gazastreifen zu unterbinden, sei erreicht worden, sagte ein israelischer Regierungssprecher. Hamas hat aber bereits weitere Angriffe angekündigt. Was haben die Gefechte wirklich gebracht? Das fragte ich unsere Nahostkorrespondentin Irene Meyer.
Die israelische Regierung behauptet, sie würde auf diese Weise den Raketenbeschuss aus dem Gazastreifen stoppen können. Heute früh aber fliegen mehr Katyusha oder Katyusha-ähnliche Raketen Richtung Aschkelon als gestern. Und auf der anderen Seite spricht die Hamas von einem Sieg über Israel, was absolut zynisch ist, wenn man die vielen zivilen palästinensischen Opfer sieht, die in den vergangenen 5 Tagen getötet wurden.
Was ist denn eigentlich die Strategie der Israeli, diese relativ kurzen, heftigen Schläge gegen die Hamas? Die haben ja bis jetzt nicht wirklich etwas zum friedlichen Verhalten beigetragen.
Also in den israelischen Medien heißt es heute, dass dies die erste Phase einer großen Offensive gewesen sei. Das ginge also weiter, das ginge bis in den Frühling. Israel wolle auf diesem Weg weitergehen. Es gibt aber auch Stimmen, die sind in der Minderheit, die sagen, Israel müsse sich entscheiden, entweder besetze es den Gazastreifen komplett oder es verhandle mit der Hamas. Alles sei besser als dieser dritte, eigentlich unmögliche Weg von einer Offensive zur anderen, mit der nichts erreicht werde.
Morgen wird US-Außenministerin Condoleezza Rice in der Gegend erwartet zu Friedensgesprächen, aber davon kann in der jetzigen Situation ja wohl keine Rede mehr sein. Was können die Amerikaner denn nun tun?
Die Frage ist wohl auch, was sie überhaupt tun wollen, denn dieser sogenannte Annapolis-Friedensprozess existiert eigentlich gar nicht mehr. Und nun hat ja Präsident Abbas alle Gespräche mit Israel sistiert. Auch wenn Außenministerin Rice Abbas überzeugen kann, den Dialog mit Israel wieder aufzunehmen, wird das eigentlich bedeutungslos sein, denn es gibt keinen Frieden über die Köpfe der Hamas und der Palästinenser im Gazastreifen hinweg. Die USA sind aber Teil des Kampfes gegen die Hamas und beides geht nicht zusammen.
Nicht nur heftige Kämpfe im Gazastreifen beunruhigen im Nahen Osten die Menschen, offenbar kreuzen vor der libanesischen Küste auch Kriegsschiffe der Amerikaner. Was hat das zu bedeuten?
Also die amerikanische Regierung sagt, diese Kriegsschiffe seien aufgefahren, um die Region zu stabilisieren, um die Spannungen abzubauen. Viele Leute hier in der Region fürchten etwas ganz anderes. Es gibt die Theorie, dass ein regionaler Krieg bevorstehe gegen Syrien, gegen den Iran, dass die Hisbollah- und Hamas-Führer getötet werden sollen. Kurz, viele Leute fürchten, dass Präsident Bush in den letzten Monaten seiner Amtszeit die Region noch ganz ins Chaos stürzen könnte.
Das war die DRS Nahost-Korrespondentin Irene Meyer. Die Straßentransporteure wollen den Schienentransporteuren, vielleicht nicht ganz uneigennützig, wieder auf die Beine helfen. Die ASTAG möchte sich bei der SBB Cargo beteiligen, ein Vorschlag, den die Transporteure bereits vor einem Jahr gemacht haben. Die SBB und auch der Bund haben seither deutlich erklärt, sie seien nicht interessiert. Monika Binotto über den neuerlichen Versuch der Transporteure.
Die Straßentransporteure wollen sich immer noch unverdrossen an der SBB Cargo beteiligen. Gemeinsam mit Industriebetrieben, gedacht wird dabei beispielsweise an Coop, Migros oder die Stahlindustrie, wollen sie 30-40% von SBB Cargo übernehmen und plädieren deshalb für eine Teilprivatisierung von SBB Cargo. Sie begründen ihr Angebot mit der Befürchtung, dass SBB Cargo ins Ausland verkauft werden könnte, wie die Swiss, und dabei nur das Ausland profitiere. So sagt beispielsweise der Transportunternehmer Bruno Planzer.
Mir geht es um eine sichere Zukunft unserer Bahn. Und da gebe ich zu, dass eine grosse Portion Patriotismus darin zu finden ist. Und nicht, ich sage mal, ein wirtschaftlicher Erfolg mit Dividende und weiß ich was. Das kann dann später kommen. Zuerst müssen wir die Stabilität hinkriegen.
Und so präsentieren sich die Straßentransporteure als Retter in der Not. Allerdings will die SBB so nicht gerettet werden. Man sehe keine Vorteile und man befürchte, damit andere Kunden zu verlieren, die nicht beteiligt wären, heißt es bei der SBB seit längerem. Dennoch bleiben die Straßentransporteure bei ihrem Angebot, denn sie sind besorgt über den zunehmenden Druck auf die Straße. Mit der LSVA, mit dem Dosierungssystem am Gotthard, mit den zahlreichen Kontrollen sei man heute stark unter Druck und jetzt werde ja auch noch über die völlig verfehlte Alpentransitbörse diskutiert. Deshalb müsse man nun einsteigen, fordert Carlo Schmid, Zentralpräsident des Nutzfahrzeugverbandes ASTAG.
Wir sehen, dass die Verlagerungspolitik im Moment nicht funktioniert. Wir wollen verlagern, weil wir wissen, dass wir auf der anderen Seite eine ganze Palette von Zwangsmaßnahmen zu gewärtigen haben. Also ist das ein Schritt, uns aus diesen Zwangsmaßnahmen zu befreien. Ich meine, die Politik hat damit einen Schritt erreicht, dass wir gesagt haben, wir wollen die Bahn verbessern, damit wir auf die Bahn besser verladen können.
Die Straßentransporteure wollen aber nicht nur besser verladen können, sie wollen auch den Einfluss der Politik auf SBB Cargo schwächen. Das sagt der Transportunternehmer Bruno Planzer ganz klar.
Man kann nicht ein Verkehrsunternehmen politisch führen, es muss als Unternehmen geführt werden und von der Politik abtrennen.
SBB Cargo brauche mehr unternehmerische Freiheit, näher konkretisiert wurde das nicht. Dagegen sperrt sich der Bund und auch die SBB zeigt bis jetzt, wie gesagt, kein Interesse. Die Straßentransporteure müssen sich weiterhin gedulden.
Ob Bügeleisen, Computer oder Pfannen, alle diese Produkte haben eines gemeinsam. Zur Herstellung braucht es Rohstoffe wie Eisen, Stahl, Aluminium oder Kupfer. Diese Rohstoffe werden immer teurer. Dies freut die Rohstoffhändler, wie zum Beispiel den Zugekonzern Xstrata. Der Konzern macht so viel Gewinn wie noch nie. Andererseits aber leidet die Schweizer Industrie unter den hohen Rohstoffpreisen. Manuel Rentsch.
Die Preise für Rohstoffe explodieren förmlich. Aluminium und Blei zum Beispiel sind allein in diesem Jahr ein Viertel teurer geworden. Der Kupferpreis stieg um 22% und jener von Palladium gar um 56%. Sorgen machen der Schweizer Industrie nicht nur die hohen Preise, auch die Lieferengpässe sind ein Problem, sagt Hans-Ulrich Bigler, Direktor des Industrieverbandes Swissmem.
Es vergeht sehr viel Zeit, bis die Rohstoffe angeliefert werden, und die Folgen sind dann in der Wertschöpfungskette die, dass die Kunden unserer Firmen natürlich auch warten müssen, bis die Produkte geliefert werden können.
Die Preise für Rohstoffe steigen vor allem deshalb so rasant, weil Länder wie China oder auch Indien und Brasilien ihre Infrastruktur massiv ausbauen. Da werden tausende von Kilometer langen Stromleitungen gebaut, unendlich lange Straßen und Gleisverbindungen errichtet, und dies alles braucht Eisen, Stahl, Kupfer und viele andere Rohstoffe. Länder wie China versuchen nun, die Versorgung sicherzustellen, indem sie sich an Bergbauunternehmen beteiligen oder gar aufkaufen. Es findet ein Tauziehen um den Zugang zu den Rohstoffen statt. Die Schweizer Industrie macht sich Sorgen, dass sich die Lieferengpässe nochmals verschärfen könnten, dass die Schweiz zu wenig mit Rohstoffen versorgt wird. Swissmem-Direktor Hans-Ulrich Bigler will die Politik sensibilisieren.
Unsere Außenwirtschaftspolitik muss diese Thematik aktiv aufnehmen, und langfristig geht es darum, die Rohstoffsicherheit zu garantieren für unsere Industrie.
Falls die Schweizer Industrie nicht genügend Rohstoffe erhalte, dann gingen Arbeitsplätze verloren, warnt Hans-Ulrich Bigler. Eine Branchenumfrage zeigt, dass gut 70% der Industriebetriebe von Stahl- und Eisenlieferungen abhängig seien. Die Schweiz soll deshalb engere Kontakte zu den Exportländern von Rohstoffen knüpfen.
Die Politik kann sicher im Rahmen von bilateralen Abkommen dafür besorgt sein, dass es eben keine Handelsverzerrungen gibt im Rahmen der Zulieferung. Und es kann letztlich auch darum gehen, vor allem auch mit rohstoffintensiven oder rohstoffreichen Ländern eben rechtzeitig die gegenseitigen Beziehungen zu knüpfen und zu pflegen.
Die Kontakte mit den Lieferanten sind auch wichtig, weil sich immer mehr Bergbaukonzerne zusammenschließen. Das heisst, die Kontrolle über die Rohstoffe konzentriert sich auf wenige Giganten, die den Markt zunehmend diktieren. Die Bergbaukonzerne profitieren also von den hohen Rohstoffpreisen, während die Industrie darunter leidet. Des einen Freud ist des anderen Leid.
In den USA wählen morgen die Texanerinnen und Texaner die Präsidentschaftskandidaten. Und für einmal ist auch Umweltschutz ein Thema. Bislang hatte es der Umweltschutz nämlich schwer im Land der Cowboys und der Ölbarone. Und wäre Texas ein unabhängiges Land, dann wäre es der siebtgrößte Luftverschmutzer der Welt. Max Ackermann über die schlechte Luft in Texas.
An einem sonnigen Herbsttag im Oktober 1999 machte die texanische Millionenstadt Houston landesweit Schlagzeilen, allerdings unerfreuliche.
Houston surpassed Los Angeles for having the worst ground-level ozone problem in the United States.
Mehr Smog in Houston als in Los Angeles. Neil Carman von der Umweltorganisation Sierra Club erinnert sich gut, wie selbst die konservativsten Politiker in Texas unangenehm berührt waren.
Texas officials, not just in Houston, were embarrassed, and George W. Bush was governor.
Der Schock war von kurzer Dauer. Ein Jahr später wechselte der Gouverneur von Texas nach Washington ins Weiße Haus und blieb dort in Sachen Umweltschutz so passiv wie eh und je. Und zu Hause in Texas war auch schon bald wieder Business as usual angesagt. Jedenfalls fast.
We're on the 17th floor, on the very top of the boiler.
Joseph Pulvedra, der Unterhaltschef im Kraftwerk Spruce bei San Antonio, nimmt mich mit ins oberste Stockwerk des riesigen Heizkessels. Hier werden jeden Tag 7000 Tonnen Kohle verbrannt. Das Kohlekraftwerk bei San Antonio gilt als Vorzeigeanlage. Die Betreibergesellschaft CPS hat in den letzten Jahren rund 500 Millionen Dollar in Umweltmaßnahmen investiert und kann jetzt sogar ein zweites Werk bauen, ohne den Nettoausstoß an CO2, Stickoxiden und Feinstaub zu vergrößern.
The emissions are going to be a lot lower. We're going to the new bag house is going to have an SCR to remove NOx. So it's going to be real one of the cleanest ones in this, you know, ever built.
Und auch in der CPS-Zentrale in San Antonio ist man stolz auf die eigenen Leistungen.
This picture's worth a thousand words, Max. And you can see that demonstrated right here.
Mit Spruce 2 werde man 2013 die Stromproduktion um 52% gesteigert, die Umweltbelastung aber um 69% verringert haben.
By 69%, but increased our coal power by 52%.
Das sind beachtliche Fortschritte, aber trotz aller technischen Verbesserungen, Kohlekraftwerke bleiben wichtige Verursacher der Klimaerwärmung. Außerdem sind längst nicht alle Kraftwerksbetreiber bereit, freiwillig Umweltschutzmaßnahmen zu treffen, sagt Professor David Kamen von der Universität Berkeley. Texas plane noch heute Anlagen, die schmutziger seien als durchschnittliche Kraftwerke in China.
Texas is right now considering installing new coal plants that are dirtier than the average plant in China.
Gemeint sind vor allem Braunkohlewerke. Der texanische Energiekonzern Luminant baut im Moment gleich 3 davon. Pläne für 8 weitere hat er allerdings auf Eis gelegt, vor allem weil Investoren zurückhaltend sind. Sie erwarten in Bälde schärfere Umweltvorschriften, die Strom aus Kohle verteuern und Alternativenergien konkurrenzfähiger machen würden.
Well, right now we have a green light on wind energy and solar in the state of Texas.
Wind- und Solarenergie seien klar im Kommen, sagt CPS-Mann Scott Smith. Sein Konzern will bis 2020 15% des Stromes aus Alternativenergie gewinnen. Den immer noch mächtig wachsenden Hunger nach Energie, aber nur mit Sparmaßnahmen und Alternativenergie zu decken, wie das die Umweltorganisationen wollen, sei völlig unrealistisch. Neil Carman vom Sierra Club quittiert's mit einem Schulterzucken. Man habe halt noch einen weiten Weg zu gehen in den USA und vor allem in Texas. Aber der Wind drehe.
There is a big shift happening in the US and in Texas. So, you know, but we have a long ways to go, but I feel optimistic.
Nicht zuletzt die Präsidentschaftswahlen seien ein Lichtblick für die Umweltschützer. Alle 3 verbliebenen Kandidaten seien in Sachen Umweltschutz deutlich sensibler als der Texaner George W. Bush.
Wir anderen, nous autres, neu altri, nous autres. Unter diesem Titel organisiert die SRG SSR Idee Suisse im April auf allen SRG-Radiokanälen und Fernsehstationen eine Themenwoche zur Integration von Ausländerinnen und Ausländern. Die SRG will so das friedliche Zusammenleben der Schweizer und der Ausländer fördern. Was man alles zu sehen und zu hören bekommt, darüber haben die Verantwortlichen heute informiert. Oliver Washington.
In der Schweiz leben gut 6 Millionen Schweizerinnen und Schweizer und etwa 1,5 Millionen Menschen mit ausländischem Pass. Dieses Zusammenleben sei vor allem eine Bereicherung, hat Armin Walpen, Generaldirektor der SRG, heute vor den Medien betont. Aber selbstverständlich komme es auch zu Spannungen. Solche Konflikte abzubauen, das gehöre zum Auftrag der SRG.
Und ich bin der Meinung, dass wir auf diesem Gebiet wahrscheinlich bis heute etwas zu wenig getan haben. Und wir möchten jetzt mit dieser Woche ein Zeichen setzen, dass wir eben uns vermehrt und verstärkt mit dieser Frage, und zwar in der unterschiedlichsten Art und Weise, von der Unterhaltung bis hin zur Kultur, Politik etc., damit auseinandersetzen wollen.
Diese SRG-Woche zum Thema Integration findet statt vom 7. bis zum 13. April. Schweizer Radio DRS bietet neben diversen Gesprächen auch beispielsweise Spezialsendungen an über ausländisches Essen. Das Ziel ist klar: die Integration von Ausländerinnen und Ausländern zu fördern. Den Medien komme hier eine spezielle Verantwortung zu, so Walter Rüegg, Direktor von Schweizer Radio DRS.
Wir sind zwar nicht Integrationsbeauftragte, wir können aber den Prozess sozusagen erleichtern und sozusagen die Einladung auch präsentieren an die ausländische Wohnbevölkerung in der Schweiz. Seht mal, das sind die Probleme, das müssen wir so und so lösen. Ich glaube, die Kommunikationsaufgabe ist unsere Aufgabe und die ist wichtig.
Ein ganz persönliches Thema ist die Integration für die Direktorin des Schweizer Fernsehens, für Ingrid Deltanche. Als Kind habe sie darunter gelitten, dass sie keine Schweizerin gewesen sei, sondern eine andere, eine Holländerin. Sie freue sich auf diese Integrationswoche und die diversen Spezialangebote im Programm des Schweizer Fernsehens.
Wir werden ein Leben live machen am Freitag, ein Themenabend, wo verschiedene Fußballmannschaften aufeinander treffen werden mit speziellen Hintergründen auch, wo wir auch dort die Erlebnisse sicher auf eine gute und auch unterhaltende Art und Weise thematisieren werden. Es geht darum, nicht nur die Probleme zu zeigen, sondern die Migration in der Schweiz, die bietet auch enorme Chancen.
Die Fernsehdirektorin in Beitrag von Oliver Washington.